Herr, ich danke dir jetzt für die Zeit, die wir jetzt mit deinem Wort uns beschäftigen dürfen. Ich danke dir für den Lobpreis, der uns in deine Nähe gebracht hat, wo wir einfach das auch aussprechen dürfen. Ja, du bist treu, du bist wahrhaftig. Auch wenn manches ungelöst ist in unserem Leben, weißt du doch den Weg. Und ich bitte dich jetzt auch für der Dave, dass du ihn segnest, dass er zu uns reden darf. Das, was du ihm aufs Herz legst, also das frei und kräftig und in seiner Art und Weise tun darf, mit seinem Charakter, den du ihm geschenkt hast. Ich freue mich drauf. Amen.
Ich ringe ein bisschen mit mir, aber ich glaube, ich möchte es trotzdem sagen. Bevor ich mit der Predigt starte, vielleicht können wir die Aufnahme noch stoppen. Als ich reinkam heute Morgen, hat mir jemand 30 Euro in die Hand gedrückt und ich habe keinen Geldbeutel dabei und habe ich sie auf die Tresen da draußen gelegt. Und dann war mal beten, komme ich zurück, waren sie weg. Von den Kleinen kann es keiner gewesen sein, ist zu hoch. Einer von euch war es. Für mich ein Vertrauensbruch, so kann man keine Predigt halten. Die Stimmung natürlich im Eimer. Ich denke, so ähnlich ist den Jüngern gegangen. So schön hätten sie es haben können, so schön hätten sie das Passa feiern können und dann war die Stimmung im Eimer. Alle zuhören, war eine Fake-Geschichte. Stimmt nicht, aber ich wollte diese Stimmung ein bisschen erzeugen. Diese einer war's und die Stimmung, na toll. Lesen wir den Text. Markus 14. Markus 14, 12 bis 25. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passahlamm schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm: Wo willst du, dass wir hingehen und das Passa zubereiten, damit du es essen kannst? Und er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen: Geht in die Stadt, der wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Dem folgt, und wo er hingeht, da sagt zu dem Hausherrn: Der Meister lässt fragen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, der mit Polstern belegt und hergerichtet ist. Dort bereitet es für uns zu. Und seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Und als es Abend geworden war, kam er mit den Zwölfen, und als sie zu Tisch saßen und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir isst, wird mich verraten. Da fingen sie an, betrübt zu werden und fragten ihn einer nach dem anderen: Doch nicht ich? Und der Nächste: Doch nicht ich? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte, gab ihnen denselben, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Ich möchte noch mit uns beten. Danke, Vater, für dein Wort. Danke für diesen Text, den wir uns heute anschauen dürfen. Und schenk, dass wir es wirklich begreifen, tief in unserem Herzen begreifen, was du uns sagen möchtest. Mach es lebendig, sprich zu uns, zu jedem Einzelnen, das, was er braucht. Amen. Schon tausendmal gehört den Text wahrscheinlich, ein sehr bekannter Text, ein sehr wichtiger Text, sehr bedeutungsschwangerer Text, sehr geschichtsträchtig, auch zukunftsweisend, also nicht nur in die Vergangenheit, auch in die Zukunft. Da stecken unglaublich viele Bilder drin und ihr kennt sicher die meisten schon oder viele schon. Vielleicht fallen euch auch noch mehr ein als mir, aber das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen. Diese Bilder, diese Botschaft, diese Bedeutung, die ganze Situation damals. Vielleicht nur wiederholen, vielleicht aber auch wiederentdecken oder zum ersten Mal richtig begreifen. Was passiert in unserem Text? Es wird ein Gastzimmer ausgewählt und die Auswahl läuft so ähnlich, wie damals die Auswahl beim Esel gelaufen ist, ne, mit dem Esel, mit dem er in Jerusalem eingezogen ist. Diesmal wird ein Raum gesucht und Vers 13 und 14 heißt es: Geht in die Stadt, da wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Dem folgt und wo er hingeht, das sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann. Der Mann mit dem Krug, das sind mir, ich habe mit ein paar Leuten zusammen angefangen, Bibel in einem Jahr durchzulesen und wir sind im Alten Testament und haben jetzt die ganzen 1. und 2. Mose hinter uns und da sind unglaublich viele Geschichten, die mir da parallel eingefallen sind mit dem Krug. Wenn ich zum Beispiel lese, wenn nun ein Mädchen kommt, zu der ich spreche, neige doch deinen Krug, dass ich trinke, und sie spricht, trinke, und auch deine Kamele will ich tränken, so möge sie diejenige sein, die du deinen Knecht bestimmt hast. Wer sagt das? Wie heißt der gute Mann? Eliezer, sehr gut. Eliezer spricht es, als er loszieht, um Rebekka für Isaak zu suchen. Der mit dem Krug. Jakob trifft Rahel auch zum ersten Mal am Brunnen beim Tränken der Schafe. Mose trifft Zipporah beim Wasserschöpfen. Also so ein bisschen ein Geheimtipp scheint es schon zu sein. Beim Wasserschöpfen. Mit dem Gefühl von Eliezer sind die Jünger wahrscheinlich losgezogen. So, er hat gesagt, die mir zu trinken gibt, die soll sein, der mit dem Wasserkrug, der soll sein. Also Herr, schenk Gelingen, dass das klappt. Ich denke, mit diesem Gebet sind auch die Jünger losgezogen. Und es war tatsächlich so, es hat funktioniert. Beginnen wir am Anfang, Vers 12. Am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passahlamm schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm: Wo willst du, dass wir hingehen und das Passa zubereiten, damit du es essen kannst? Erster Tag der ungesäuerten Brote, des Passahlamms, des Passafestes. Das ist natürlich eine unglaublich geschichtsträchtige Angelegenheit. Beim Passa erinnert man sich an den Auszug aus Ägypten, das wisst ihr alle. Und auch dieses Fest der ungesäuerten Brote kommt von daher. Und ich möchte die ganze Passage lesen, einfach weil es heute diese Umdeutung von diesem Fest ist. Möchte ich die ganze Sache aus 2. Mose 12, 1 bis 16 lesen. Heute haben wir das erste Abendmahl, damals war es das erste Passa. 2. Mose 12, 1 bis 16. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach: Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Also der ganze Kalender wird danach ausgerichtet. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sprecht: Am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Und wenn dann das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seelen. Dabei solltet ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats, also 4 oder 5 Tage. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, sein Haupt samt seinen Schenkeln und den inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen und so sollt ihr es aber essen, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen und in Eile sollt ihr es essen, es ist das Passa des Herrn. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Und dieser Tag soll euch zum Gedenken sein, und ihr sollt ihn feiern als ein Fest des Herrn bei euren zukünftigen Geschlechtern. Als ewige Ordnung sollt ihr ihn feiern. 7 Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen, darum sollt ihr am ersten Tag den Sauerteig aus euren Häusern hinwegtun. Denn wer Gesäuertes isst, vom ersten Tag an bis zum 7. Tag, dessen Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Und ihr sollt am ersten Tag eine heilige Versammlung halten, ebenso am 7. Tag eine heilige Versammlung. Keine Arbeit sollt ihr an diesen Tagen tun, nur was jeder zur Speise nötig hat, das allein darf von euch zubereitet werden. Das war die Einsetzung vom Passafest damals. Also Passafest respektive Fest der ungesäuerten Brote, das ist ja zusammen. Das eine ist die ganze Woche, das andere ist ein Abend in 2. Mose 12. Und ich möchte mal den Vers 15 hervorheben. Denn wer gesäuertes Brot isst vom ersten Tag bis zum 7. Tag, dessen Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Also da steckt ein heiliger Ernst in der Geschichte. Wer Sauerteig isst, soll sterben. Auch irgendwie ein unangenehmer Aspekt an so einem Fest. Und Jesus deutet das Fest um in unserer Geschichte heute, aber davor kommt es zu dieser unangenehmen Situation. Vers 17 bis 21, als es Abend geworden war, kam er mit den Zwölfen und als sie zu Tisch saßen und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Da fingen sie an, betrübt zu werden und fragten ihn einer nach dem anderen: Doch nicht ich? Und der nächste: Doch nicht ich? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht, der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Also wirklich sehr unangenehm. Gerade war die Stimmung so gut. Die hatten das alles so schön hergerichtet. Es hat sich tatsächlich so ergeben mit dem Obersaal. Der war mit Polstern belegt, schönes Abendessen vorbereitet. Und dann bringt Jesus so einen Stimmungskiller. Einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Einer von euch Zwölfen, für den wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. Und jetzt guten Appetit. Klar, dass die Stimmung da gedrückt war. Ganz unangenehm. Das hätte man doch auch nach dem Essen machen können noch. Vers 19, klare Reaktion. Die Jünger fingen an, betrübt zu werden und fragten ihn einer nach dem anderen: Doch nicht ich. Und der nächste: Doch nicht ich. Das ist interessant, ne? Die fragen: Doch nicht ich. Sie sagen nicht: Also ich nicht. Ich verrate dich nicht. Sondern sie fragen alle: Doch nicht ich. Das ist eine unglaubliche Situation, in der die damals waren. Die waren ja nicht dumm, die Jünger. Die haben gespürt, die Anspannung, die Konflikte mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, das Säbelrasseln war ja vorbei. Es war klar, jetzt wird es ernst. Spannung lag in der Luft. Die Pharisäer waren wirklich drauf aus, Jesus umzubringen. Und dann gibt es verschiedene Erklärungen, warum die Jünger das gefragt haben. Warum fragen sie: Doch nicht ich? Jesus hat ja nicht gesagt, wie der Verrat aussehen würde. Es könnte ja sein, ich als Jünger erzähle jemand, wo wir als nächstes hingehen, der erzählt es wieder jemand, noch jemand, noch jemand, und irgendwann landet die Botschaft, die Info bei den falschen Leuten und die wissen, wo wir als nächstes hingehen, und ich bin derjenige, der verraten hat, weil ich habe es weitererzählt. Könnte sein, dass es quasi so fahrlässiger Verrat war und sie so gefragt: Ich doch nicht, hoffentlich ich nicht. Oder der Druck war so groß, dass es wirklich für mehrere, nicht nur für Judas, wirklich eine Option war, Jesus zu verraten. Ich meine, die Das Gefühl war wahrscheinlich, wir haben uns irgendwie radikalisiert als Gruppe. Alle sind gegen uns. Wir sind nur eine kleine Gruppe und so viele, alle, die was zu sagen haben, sind gegen uns. Wir haben uns radikalisiert und entweder lasse ich mir jetzt mit reinziehen oder ich mache den Kronzeugen. Ich liefere den Anführer aus und bin damit straffrei. Judas hat die Frage auf jeden Fall so gestellt, so scheinheilig, doch nicht ich, obwohl er es genau wusste, dass er es ist. Und obwohl er ja davor schon den Deal gemacht hat mit den Pharisäern. Das hat er in Kapitel 14, 10 bis 11, haben wir letztes Mal behandelt. Er hat Jesus ja schon durch einen Deal verraten. In zwei Evangelien, in Matthäus und in Johannes, wird dieser Verrat noch deutlicher beschrieben. Da wird Judas direkt konfrontiert. Matthäus 26, Vers 25, da steht es ganz kurz, die gleiche Szene, und dann heißt es, da antwortete Judas, als er dran war, der ihn verriet und sprach, Rabbi, doch nicht ich. Und Jesus spricht zu ihm, er spricht zu ihm, du hast es gesagt. So berichtet es Matthäus, und Johannes berichtet es sehr ausführlich, Johannes 13, 21 bis 30. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und er bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Da sahen die Jünger einander an und wussten nicht, von wem er redete. Einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an seiner Seite. Das war wohl der Johannes. Diesem winkte nun Simon Petrus, dass er forschen solle, wer es sei, von dem er rede. Da lehnte sich jener an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist's? Jesus antwortete, der ist, dem ich den eingetauchten Bissen geben werde. Und er tauchte den Bissen ein und gibt ihm dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot. Und nach dem Bissen, da fuhr der Satan in ihn. Da spricht Jesus zu ihm, was du tun willst, das tue bald. Er verschwand, es verstand aber keiner von denen, die zu Tisch saßen, wozu er ihm dies sagte. Denn etliche meinten, weil Judas den Beutel hatte, sagte Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest benötigen, oder er soll den Armen etwas geben. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus, es war aber Nacht. Also Johannes beschreibt es sehr detailliert, dass Judas direkt konfrontiert wurde. Also wir Deutschen sind ja schon so eine sehr direkte Kultur. Im Ausland haben wir zumindest den Ruf, sehr, sehr direkt zu sein, Dinge direkt anzusprechen. Aber selbst bei uns wäre das, glaube ich, ein sehr unangenehmer Abend gewesen, so eine direkte Konfrontation. Wie viel mehr in einer Kultur, in einer Schamkultur, wo man das überhaupt nicht macht, direkt konfrontieren, auch mit dem Finger auf jemanden zeigen, du bist der Verräter. Bam. Und interessanterweise lässt Markus diese direkte Konfrontation weg. Markus lässt es bei diesem doch nicht ich stehen. Manche sagen, bei Markus ist der Judas am wenigsten schrecklich. Ich denke, er lässt es bewusst weg, weil er diese Wirkung haben will, die ich vorhin auch erzeugt habe. Doch nicht ich, alle sind in dieser unangenehmen Situation. Und dieses Gefühl gehört zum Text dazu und das Gefühl gehört auch zum Abendmahl. Diese Frage, doch nicht ich. Auch im Abendmahl, wie wir es feiern, haben wir das in der Regel drin, dieses Unangenehme, dieses doch nicht ich. Wenn wir den Text lesen aus 1. Korinther 11, lesen wir oft auch die Verse 27 bis 30. 1. Korinther 11, 27 bis 30. Wer also unwürdig dieses Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Auch da ist so ein heiliger Ernst Jeder prüfe sich selbst. Viele Kranke, Schwache, eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Prinzipiell gilt, denke ich, wenn ich denke, dass ich unwürdig bin, das Abendmahl zu nehmen und auf Gottes Gnade angewiesen bin, dann bin ich in der richtigen Haltung. Aber dieses Unangenehme, dieses Selbsthinterfragen, das schwingt auf jeden Fall beim Abendmahl mit und ist auch beim ersten Abendmahl dabei gewesen. Das war ein Punkt, den ich rausarbeiten wollte. Und dann passiert in unserem Text natürlich noch was anderes, Phänomenales. Und zwar fast beiläufig führt Jesus an dem Abend einen neuen Bund ein. Vers 22 bis 24. Während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen und sprach: Nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben. Und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Man liest die Evangelien gern mit der Brille Neues Testament. Altes Testament war Gesetz und Gerechtigkeit durch Gehorsam. Neues Testament ist Gnade, Gerechtigkeit durch Glaube. In unserem Text sehen wir, dass frühestens jetzt das Neue Testament eigentlich beginnt, denn in dieser Szene führt Jesus den neuen Bund ein. Davor war alles unter dem alten Bund und dem Gesetz von Mose. Alter Bund und neuer Bund sind nicht die einzigen Bünde in der Bibel. Wer weiß, wie viele Bündnisse es in der Bibel gibt? Das ist so ein halber und dann kommen die zu. David ist noch. Ich lasse die Bünde mal weg. Wir sind schon recht weit in der Zeit. Den alten Bund müssen wir uns trotzdem ein bisschen noch anschauen. Der halbe Bund ist der David-Bund, den Gott mit David macht. David will Gott einen Tempel bauen und Gott sagt: Nein, du baust mir keinen Tempel, sondern ich baue dir ein Königreich auf ewig. Und in 2. Samuel wird es nicht als Bund bezeichnet, aber Jesaja spricht später als Bund von dieser Sache. Und dann gibt es den neuen Bund. Und beim alten Bund möchte ich eine Sache lesen, und zwar aus 2. Mose 24. Das ist der Bund am Sinai, ich denke, der kennt es. Mose bekommt die 10 Gebote, er bekommt unglaublich viel Bauinstruktionen, Organisationen für das Volk. Und ich möchte den Vers 8 hervorheben, 2. Mose 24, Vers 8. Da nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach: Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Also davor hat er ihnen natürlich erklärt, was sie halten sollen. Und das Volk hat gesagt: Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Und dann nahm Mose das Blut, sprengte es auf das Volk und sprach: Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Also, wie es in Satansmessen eigentlich kopiert wird, Blut auf die Leute spritzen, so hat Mose das damals gemacht. Auf das Volk Blut gespritzt. Jeder Bund hat immer auch ein Zeichen. Der von Noah, ich glaube, das wissen alle, von Abraham, das Zeichen des Bundes mit Abraham, Beschneidung. Was ist das Zeichen des alten Bundes? Da ist jemand fit, hey. Sehr gut, der Sabbat steht in 2. Mose 31, das möchte ich jetzt auch nicht vorlesen. Der Sabbat ist das Zeichen des alten Bundes und heute lernen wir das Zeichen des neuen Bundes kennen. Jesus nahm das Brot, sprach den Segen, brach es, gab ihnen: Nehmt es, es ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben und sie tranken alle daraus. Und er sprach: Das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Das ist der neue Bund. Beim alten Bund, Mose hat das Blut auf die Leute gespritzt, oberflächlich. Beim Abendmahl nehmen wir es, den Saft, den Wein in uns auf. Auch das ist ein wunderschönes Bild. Nicht mehr eine oberflächliche Behandlung, sondern in uns. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1, 27. Wir nehmen ihn in uns auf und er verbindet sich mit uns. Er wird Teil unserer DNA. Wir werden umgebaut, wir werden verwandelt. Also phänomenale Wandlung in dieser Geschichte heute. Der neue Bund wird eingeführt. Und dann steckt auch noch ein Zukunftsausblick in dem Text, Vers 25. Wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. In vielen Gleichnissen hat Jesus das Reich als eine Hochzeit beschrieben, als Hochzeitsmahl. Und hier ist die Zusage, Jesus hat gerade erst dieses Abendmahl eingeführt und sagt da, ich nehme es jetzt und dann nicht mehr, bis ich es im Himmel bei diesem Mahl zu mir nehmen werde. Wenn ich meine Braut zu mir nehme, das ist einmal natürlich die Gemeinde, die wird auch mal als Braut dargestellt, aber vor allem wird als Braut Israel dargestellt. Und dann sind wir, so wie ich es verstehe, schon ein Teil von dem Christus, der dann seine Braut Israel zu sich nehmen wird. Also da steckt dieser Zukunftsausblick drin, ich werde es jetzt zu mir nehmen und dann erst wieder, wenn ich euch zu mir hole, wenn ihr bei mir seid. Und es steckt noch ein zweiter Ausblick drin, und zwar in der Geste, die er tut. Jesus nahm das Brot, sprach den Segen, brach es. Steht in Vers 22. Er nahm das Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen. Und es ist genau das, was später die Emmaus-Jünger erkannt haben, was sie verstanden haben. In Lukas 24, 30 und 31, als die Emmaus-Jünger mit Jesus da unterwegs sind und ihn nicht erkennen, und dann laden sie ihn zum Abendessen ein, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Also es ist mehr als nur so ein liebevolles Augenzwinkern von Jesus, das zu machen und zu wissen, wenig später werden sie ihn daran wieder erkennen. Also ein weltbewegender Text, den wir heute haben, wenn auch nur in relativ kurzer Zeit zum Anschauen. Weltbewegend, weltverändernd. Das Unangenehme, was da drin steckt in dem Text, aber auch das Zuwenden von Jesus, dieses Augenzwinkern, die Zusage, ich gehe mit euch, ich bleibe bei euch, ich gehe euch voran. Also eigentlich kann man nur in Lobpreis einsteigen für das, was Jesus getan hat und für diesen großartigen Text und für das, was er bedeutet, was da alles drinsteckt, wie viel von der Bibel da komprimiert zusammenkommt. Und man kann quasi nicht nur das Fest feiern, das Abendmahl feiern, sondern sich auch freuen auf das Fest, was noch aussteht, wenn Jesus zum zweiten Mal das Abendmahl zu sich nehmen wird. Amen.